Wagen. Wenn wir alle ein paar Jahrtausende früher gelebt hätten, dann hätte es, glaube ich, einen Ort gegeben, wo wir uns alle echt wohlgefühlt hätten. Das war nämlich der Tempel Salomos, der ursprüngliche originale Tempel von Salomo in Jerusalem. Alle Juden besuchten diesen Ort mindestens einmal im Jahr und nicht unbedingt nur, weil sie mussten, sondern auch, weil sie wollten. Denn allein schon, wenn man sich der Stadt genähert hat, dann hat dieser ganze Tempel so mit Weiß und Gold richtig so in der Sonne gestrahlt. Der Tempel selber war eigentlich in gewisser Weise sehr einfach gestrickt. Er hatte eine ganz einfache Architektur, sozusagen, jetzt nichts Herausforderndes. Aber Salomo, der König Salomo, hat keine Kosten und Mühen gescheut, um in vielen Details einfach einen wunderschönen Tempel zu bauen. Er hat zum Beispiel den weltbesten Bronzegießer der damaligen Zeit engagiert. Das war der Hirma aus Tyros, im heutigen Libanon. Der hat zum Beispiel ein riesiges Bronzebecken gegossen, das auf 12 bronzenen Tieren befestigt war. Das alleine war schon mal echt eine meisterhafte Konstruktion. Aber das Hauptwerk von Hiram, das waren 2 gewaltige Säulen am Eingang des Tempels. Die waren 9 Meter hoch und 6 Meter im Umfang aus Bronze gegossen. Und die hatten Namen. Die rechte Säule hieß Jachin, das bedeutet, er wird aufrichten. Und die linke hat den Namen, heißt Boaz, in ihm ist Stärke. Und wenn wir vor ein paar tausend Jahren dort gewesen wären, dann hätten wir, weil auf dem Tempel, da standen dann immer dann die Levi Gospel Singers und haben dann sozusagen Psalmen vorgesungen. Und es hätte die Chance gegeben, dass wir den heutigen Psalm, den wir heute hören werden, dort vorgetragen bekommen haben. Und weil nämlich diese beiden Säulen, Gott wird aufrichten und in ihm ist Stärke, genau das ist die Hauptaussage von Psalm 18. Also, tauchen wir ein heute in den Psalm 18. Ein Psalm von David. Und was vielleicht auch gut zu wissen ist, David schrieb diesen Psalm am Ende seines Lebens, so richtig so als Rückblick auf sein Leben. Man kann das auch nachlesen in 2. Samuel, Davids. Da steht der Psalm noch einmal, nämlich genau an der Stelle, wo er damals geschrieben wurde. Und in vielen Bibelüberschriften steht dann ein Danklied des Königs und man merkt dann gleich, es ist ein Dank, ein rückblickender Dank. Für den Dirigenten. Viele schreiben hin für den Chormeister, modern übersetzt für den Dirigenten. Und ich habe den stark verlacht. Er meint damit den wirklich obersten Dirigenten, den ganz oben. Von David, dem größten aller Könige. Nein, von David, dem Diener des Herrn. David richtete die Worte dieses Liedes an den Herrn, an dem Tag, als der Herr ihn aus der Gewalt all seiner Feinde und auch aus der Hand Sauls errettete. Vielleicht nur kurz, viele von euch wissen das eh. Immer dann, wo das Wort Herr lest, da steht eigentlich der Name Gottes, den er Mose genannt hat. Die 4 Buchstaben. Jahwe. Ich bin, der ich bin. Und das war aber so ein heilig, dass man ihn zwar geschrieben hat, aber nie ausgesprochen hat. Man hat immer stattdessen Adonai ausgesprochen. Und in der deutschen Übersetzung wurde quasi an der Stelle immer Herr. Adonai. Er sprach: Ich liebe dich, Herr. Du bist meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Befreier. Mein Gott ist meine Zuflucht, mein Schild und mein starker Retter, meine Burg in sicherer Höhe. Gepriesen sei der Herr, rufe ich, und so werde ich von meinen Feinden gerettet. Frau Bärl hat mir ein interessantes Experiment gemacht. Ich habe jeden Tag in der Früh diesen Psalm gelesen, den ganzen Psalm gelesen. Und mir fiel auf, dass mir jeden Tag in der Früh dann andere Details aufgefallen sind. Beim ersten Mal war ich einfach begeistert von den Bildern, die David hier beschreibt. Mein Fels, meine Festung, meine Zuflucht, mein Helfer. Beim zweiten Mal fiel mir auf, was für eine innige Beziehung Gott zu David gehabt haben muss. Ich liebe dich, Herr. Du bist meine Stärke. Manchmal übersetzen wir auch mit, ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Das klingt fast wie so ein großer Name. Du, meine Stärke. Redest du auch so mit Gott, wenn du mit ihm alleine bist? Irgendwann fiel mir auf, dass dieser erste Teil wirklich eigentlich total persönlich ist. David singt dauernd, mein Fels, meine Festung. Gott war für David nicht nur einfach ein Fels, er war sein Fels, sein ganz persönlicher. Er hat es erlebt. Und es war nicht nur eine Theorie, die er glaubte, die er irgendwie vertraute. Es war seine Realität, seine Lebenserfahrung. Und dann wurde mir bewusst, was für eine tiefe Vertrautheit zwischen David und Gott herrschte. David vertraute Gott ganz einfach. Und das war ein Vertrauen, das irgendwie über viele Jahre gewachsen ist. Keine Beziehung, die über Nacht entsteht. Es ist eine Beziehung, die Jahre braucht und die durch schwierige Zeiten gegangen ist. Und nach ungefähr einer Woche fiel mir auf, dass ich beim Lesen immer eigentlich bei diesem ersten Teil hängen blieb. Mit diesen ersten Versen. Und ich freute mich jedes Mal, diese ersten Anfangsverse einfach zu lesen. Ich habe mich immer auf diese Verse gefreut. Aber warum eigentlich? Weil ich irgendwie mir auch die Sehnsucht spüre nach Fels, nach etwas zum Anhalten. Etwas, worauf man bauen kann. Etwas, was mich hält, auch vielleicht rundherum, vielleicht alles auch zusammenbrechen kann. Ich sehne mich auch manchmal nach einem Ort, wo man sich einfach verstecken kann. Wo man einfach für sich alleine ist, in Ruhe ist. Eine Zuflucht, eine Festung, in einem sicheren Ort. Und manchmal brauche ich einfach auch einen starken Helfer. Jemand, der mich schützt und der mich rettet. So wie diese Woche, wo ich in letzter Minute irgendwie einen Anzug mir organisieren musste für den Ball, der gestern Abend stattgefunden hat, wo unser Sohn den Matura-Ball hatte. Und das wisst ihr nicht, aber für mich sind Anzüge der blanke Horror. Ich habe dramatische Dinge von, also Erinnerungen an das Kind, wo ich da beim Kleiderbau in engen Kleiderschränken drinnen war, da irgendwelche warmen Sachen probieren musste, die sich furchtbar angefühlt haben und so weiter. Und für mich ist das Betreten eines Kleidergeschäftes die höchste Strafe, die man mir antun kann. Ich liebe es, in Büchergeschäfte zu gehen. Ach, der Geruch von Büchern ist herrlich. Aber ein Gewandgeschäft ist furchtbar. Und so habe ich sehr viel gebetet die Woche. Aber ich fand bei unserem Kleiderbau eine super Beraterin, die hat mich super durchgeführt. Ich war ganz schnell wieder draußen und hatte einen Anzug, der genau passt. Das war perfekt. Manchmal brauche ich einen Retter. Und mir fiel irgendwie auch auf, dass David eigentlich genau das vor 3000 Jahren gefunden hat, was auch ich in Gott gefunden habe. Ja, und ab Vers 5 beginnt dann David zu erzählen. Der Tod hatte seine Arme schon nach mir ausgestreckt. Sturzbecher der Vernichtung erschreckten mich. Die Fangarme des Totenreichs griffen nach mir, Stricke des Todes drohten mich zu fesseln. In meiner tiefen Not rief ich zum Herrn, laut schrie ich um Hilfe zu meinem Gott. Und in seinem heiligen Tempel hörte er meine Stimme. Und dort erreichte ihm einen Hilfeschrei. Der Tod hatte schon seine Arme schon nach mir ausgestreckt. Hat sich auch schon mal so gefühlt? Kennst du das, wenn man von einer mächtigen Woge verschlungen wird und die Welt um dich herum in keinster Weise mehr berechenbar ist? Oder wenn unsichtbare Stricke auf dich zukommen und dich fesseln wollen, wenn du in die Enge getrieben wirst? Ich habe keine Ahnung, auf welches Ereignis David gedacht hat, wie er das geschrieben hat, aber wenn man sein Leben durchliest, da gab es genug Ereignisse eigentlich, ja, wo er irgendwie wieder mal in Lebensgefahr war, wo er von Freunden verraten wurde, wo er verfolgt wurde, nur weil vielleicht andere auf ihn eifersüchtig waren. Und was tat David in so einer Lage? Er schrie. Er schrie zu Gott um Hilfe. Und Gott hört den Hilfeschrei. Da ging ein Grollen und Beben durch die Erde. Erdstöße erschütterten die Fundamente der Berge, sie erzitterten und erbebten, denn der Herr geriet in Zorn. Rauch quoll aus seiner Nase, verzehrendes Feuer loderte aus seinem Mund, glühende Kohlen brachen hervor. Und dann neigte der Herr den Himmel und fuhr herab. Unter seinen Füßen waren dunkle Wolken. Er kam auf einen Cherub-Engel. Auf ihm flog er daher, schwebte herab auf den Flügeln des Windes. Er machte Dunkelheit zu seiner Decke, die ihn verbarg, zu seinem Zelt, das ihn ringsum verhüllte. Und darunter legte er dichte Wolken, die schwer waren vom Wasser. Strahlender Glanz umgab ihn. Wolken gingen daraus hervor, Hagel und glühende Kohlen prasselten nieder. Dann ließ der Herr den Donner am Himmel erdröhnen, er, der Höchste, ließ seine Stimme erschallen. Und wieder folgten Hagel und glühende Kohlen, und er schoss seine Pfeile ab und zerstreute die Feinde. Seine Blitze brachten sie in Verwirrung, da wurde der Grund der Gewässer sichtbar, die Fundamente des Erdkreises enthüllten sich. Durch dein Schelten und Drohen, Herr, durch dein zorniges Schnauben. Gott zeigt seine Größe und Macht. Und vermutlich, wenn David heute gelebt hätte, dann hätte er vielleicht andere Bilder verwendet, um das auszudrücken. Ja, Gott ist Freund und barmherzig und gnädig, aber leg dich nicht mit ihm an. Er ist auch mächtig. Und er hat das letzte Wort. Gott zeigt seine Macht. Und dann passiert das Unfassbare. Dieser gewaltige, unberechenbare, riesige, mächtige Gott zeigt seine Macht, um David zu retten. Er streckte aus der Höhe seine Hand aus, ergriff mich und zog mich heraus aus den Wasserfluten. Er rettete mich vor der Gewalt meiner Feinde, vor denen, die mich hassten, denn sie waren mächtiger als ich. Sie stürmten auf mich los damals, als mein Unglück begann. Doch der Herr, er gab mir Halt und Sicherheit. Er führte mich aus der Not in den weiten Raum der Freiheit. Riss mich aus aller Gefahr heraus, weil er Gefallen an mir hatte. Er führte mich aus der Not in den weiten Raum der Freiheit. Ach, schöne Formulierung. Riss mich aus aller Gefahr heraus. Steckst du auch gerade in einer bedrohlichen Situation? Bist du vielleicht dabei, die Hoffnung zu verlieren? Verliere sie nicht. Gott kommt. Er kommt, um dich zu retten. Und du wirst das Gleiche erleben wie David. Gott kommt vielleicht nicht zu der Zeit, wo du erwartest, dass er kommt. Und vielleicht hilft er auch nicht genau so, wie du es erwartest, dass er hilft. Aber am Ende wirst du ein Danklied singen können. Das Ende ist gut. Und solange es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Irgendwie beim Durchlesen des Psalms fiel mir auf, dass es da immer so zwei Abschnitte gab. Kennt ihr das? So zwei Abschnitte, die ich immer überblättern wollte. Also ich habe diese ersten, also das erste habe ich immer ganz urgerne gelesen. Ja, die Schilderungen da alle so, ja, ein bisschen sehr bildlich, aber ja, kann man sich schon irgendwie vorstellen. Aber dann waren da so ein paar Abschnitte, wo ich dachte, gleich weiter zum nächsten. Und einer davon ist der jetzt gleich kommt. David fragt sich gerade, warum gerade er gerettet wurde. Warum gerade er? Und eine erste Antwort finden wir da schon in Vers 20. Weil er Gefallen an mir hatte. Gott mag mich. Könnte sein, dass er dich auch mag. Also ich gebe ehrlich zu, ich habe lange gebraucht, um das wirklich für mich zu begreifen, dass Gott mich mag. Ich dachte immer, ich muss mich beweisen, ich muss gut genug sein als Mögliche. Und ich muss sagen, Gott hat wirklich da sich alles Mögliche einfallen lassen, um mich endlich nach vielen Jahrzehnten zu überzeugen, du, ich mag dich. Das war ein schweres Stück Arbeit. Aber jetzt glaube ich es. Aber dann singt David weiter. So handelte der Herr an mir, denn ich hatte nach seinem Willen gelebt. Weil meine Hände rein waren von aller Schuld, hat er mir Gutes vergolten. Denn ich achtete auf die Wege des Herrn und hielt mich an sie. Ich habe mich nicht von meinem Gott losgesagt. Alle seine Rechtsbestimmungen standen mir vor Augen. Seine Vorschriften habe ich nicht verworfen. Ich hielt mich mit ungeteilten Herzen an ihn. Ich hütete mich davor, schuldig zu werden. Da belohnte der Herr mich dafür, dass ich nach seinem Willen lebte, denn in seinen Augen waren meine Hände rein von aller Schuld. Wie kann David so über sich reden? Ihm gehorsam. Nie habe ich die Treue gebrochen. Nichts, ich habe nichts vorzuwerfen. Wie geht das? Wir alle wissen, dass David ein Sünder war. Die Bibel ist sehr, sehr ehrlich in den Berichten über ihn. Er hat teilweise Dinge getan, die überhaupt nicht in Ordnung waren. Ja? Er war ein Mörder, er war Ehebrecher, hat seine Probleme, hat auch mit Menschenfurcht und seine Schwierigkeiten gehabt und auch seine ganze Reihe von Themen, die immer wieder aufpoppen. Aber trotzdem sagt Gott über ihn, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Und trotzdem schreibt er diese Zeilen. Ich denke, der Punkt war, dass David tief in seinem Herzen Gott nachfolgen wollte und er auf ihn hörte und er Gott liebte. Und jedes Mal, wenn David eine Sünde beging und es ihm bewusst wurde, und das konnte mitunter ein bisschen dauern und mitunter brauchte er ein bisschen Hilfe von außen, um das zu erkennen, aber immer wenn er das erkannte, Mist, das war jetzt nicht richtig, bereute er seine Tat und bat Gott um Vergebung und war bereit, Buße zu tun und umzukehren. Bis zuletzt konnte David über seine eigenen Sünden weinen. Er hatte ein Herz, das weich und formbar blieb. Er hat in jungen Jahren den Entschluss gefasst, sein Vertrauen ganz auf Gott zu setzen und ihm zu dienen. Und er wusste einfach, dass Gott sein Herz ansah und den Wunsch, ihm zu vertrauen. Und er wusste, seine Schuld ist vergeben. Er wusste nicht, wie das Gott machte, aber er wusste es einfach. Gott sieht mein Herz und ich bereue, wenn ich etwas falsch mache. Und ich bemühe mich, auf seinem Weg zu bleiben. Und so können wir vielleicht von David lernen, als Vergebene selbstbewusst vor Gott zu treten. Wenn wir unser Leben Gott anvertrauen und in seine Hand legen und auf seinen Wegen gehen wollen, uns bemühen, aber vor allem, wenn wir ihm vertrauen, ist unsere Schuld vergeben, weil Jesus dafür bezahlt hat. Wir wissen inzwischen, wie das funktioniert. David wusste es noch nicht. Und so kommt David zu einem Statement, einer wichtigen Erkenntnis, die er im Laufe seines Lebens gehabt hat. Und in gewisser Weise, vielleicht ist das so eine Art Lebensmotto von David, keine Ahnung, aber es ist nämlich so schon recht zentral. Wer dir treu ist, dem bist auch du treu. Das hat er erlebt. Wer sich ganz zu dir hält, dem bleibst du zugewandt. Dem, der sich reinhält von Schuld, begegnest du aufrichtig. Wer jedoch hinterhältig ist, dem stellst du dich quer. Denn du rettest ein von Not gebeugtes Volk. Aber Menschen mit hochmütigem Blick erniedrigst du. Gott treu sein ist nicht umsonst. Sich an Gott halten ist nicht umsonst. Gott wendet sich den Menschen zu, die sich auch ihm zuwenden. Aber Hinterhältigkeit und Hochmut, das kommt bei ihm gar nicht gut an. Du, Herr, du lässt mein Licht erstrahlen. Du, mein Gott, erleuchtest meine Finsternis. Denn mit dir kann ich meinen Feinden entgegenstürmen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Was für ein wunderbarer Gott. Vollkommen ist sein Weg. Das Wort des Herrn ist rein, ein schützender Schild ist er für alle, die sich bei ihm bergen. Wer ist denn Gott außer dem Herrn? Und wer könnte ein Fels sein als allein unser Gott? Du, Herr, du lässt mein Licht erstrahlen und du, mein Gott, erleuchtest meine Finsternis. Das konnte David sagen, das kannst aber auch du sagen. Jeder von euch kann hier auch seinen Namen einsetzen. Er lässt auch dein Licht erstrahlen und er erleuchtet auch deine Finsternis. Üben wir das mal. Lesen wir gemeinsam diesen ersten Teil. Du, Herr, du lässt mein Licht erstrahlen. Du, mein Gott, erleuchtest meine Finsternis, denn mit dir kann ich meinen Feinden entgegenstürmen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Also was immer die Mauer ist, die du gerade für dich siehst, das ist kein Hindernis. Gott ist es, der mich mit Kraft ausrüstet, der mir hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Er macht mich schnell und gewandt wie ein Hirsch. Er hilft mir, auf sicheren Höhen zu stehen. Und gleichzeitig lehrt er meine Hände, Krieg zu führen. Mit meinem Armen spanne ich den Bogen aus Erz. Ich merke hier in diesen Versen, ich sehe ein bisschen eine Steigerung. Am Anfang, Gott ist meine Zuflucht, mein Schutz, da war Gott sozusagen der Schutz, der Helfer, der Retter. Aber hier lesen wir jetzt, dass Gott noch mehr für David war. Gott ist nicht nur einer, der beschützt, er ist auch einer, der aktiv unterstützt, mit dem man gemeinsame Dinge tun kann. Zum Beispiel, was weiß ich auch nicht, man kann mit ihm gemeinsam Feinde angreifen, man kann mit ihm gemeinsam über Mauern springen, man kann mit ihm gemeinsam Riesen besiegen. Und hier geht es dann weiter, Vers 33, Gott gibt Kraft zum Kämpfen. Gott ebnet den Weg. Oder 35, Gott ist auch Coach. Er ist Trainer. Er bereitet dich vor. Vielleicht ist alles Schwierige, was du bis erlebt hast, eine Vorbereitung. Er ist Coach und Trainer. Hast du Gott schon mal so gesehen? Am Beginn erleben wir Gott so oft als Feuerwehrmann. Jemand, der uns aus der Not rettet und hilft und alles Mögliche. Aber Gott möchte mehr sein, er möchte Freund sein, Berater sein, Trainer sein. Er möchte ein Vater für dich sein. Auch gabst du mir dein Heil als Schild zur Deckung. Deine rechte Hand verlieh mir Halt und Sicherheit. Weil du dich zu mir herabneigtest, wurde ich siegreich und groß. Du hast vor mir freien Raum geschaffen. Deshalb konnte ich vorwärts gehen, ohne zu Fall zu kommen. Ich jagte meinen Feinden nach und holte sie ein und ich kehrte nicht um, bis ich sie vernichtet hatte. Jo, und hier kommt jetzt der zweite Abschnitt, den ich immer so überspringen wollte. Weil er schreibt jetzt dann weiter. Ich schlug sie zu Boden, sodass sie sich nicht mehr erheben konnten. Sie stürzten vor mir nieder und lagen besiegt zu meinen Füßen. Du hast mich für den Kampf ausgerüstet und stark gemacht. Meine Gegner hast du vor mir in die Knie gezwungen. Du schlugst meine Feinde in die Flucht. Alle, die mich hassten, konnte ich vernichten. Und jetzt waren sie es, die um Hilfe schrien, aber es war kein Retter für sie da. Sie riefen zum Herrn, aber er antwortete ihnen nicht. So zermalmte ich sie und machte sie zu Staub, den der Wind fortweht. Wie den Schmutz der Gassen habe ich sie weggefegt. Muss das so brutal sein? Muss der wirklich alle umbringen? Aber ich muss sagen, ich bin schon froh, dass ich nicht in einer Zeit in einem Land lebe, wo wir einander umbringen. Aber David lebte schon in so einer Zeit. Das war damals in seiner Welt Realität. Zu seiner Zeit wurde das Volk Israel von den Philistern bedroht. Immer wieder gab es brutale Überfälle, wo die Philister so agiert haben. Damals gab es noch keine Diplomatie, Friedensgespräche. Da war die Frage, wer ist der Stärkere? Aber ich merke, aber auch wir führen Kämpfe. Auch wir haben unsere Kämpfe. Es sind vielleicht keine Kämpfe mit Fäusten oder mit Waffen. Es sind geistliche Kämpfe. Und das, was wir hier von David lernen können, ist, Dinge, die wir erkannt haben, zu Ende zu führen. Bring es zu einem guten Ende. Hör nicht mit einem halben Sieg auf. Mach einen ganzen Sieg. Sehr oft zeigt uns Gott etwas, was wir tun sollen. Wir beginnen damit. Und dann bringen wir es oft nicht zu Ende. Und hier in dieser sehr drastischen, politisch unkorrekten, was auch immer, führt er uns einfach wirklich klassisch vor Augen, so drastisch, wie er uns vor geschildert hat, wie das war, in der Not zu sein, in der Enge getrieben zu sein, wirklich verlassen zu sein und dann zu erleben, Gott hilft mir. Ich kann das, was mich da in der Enge treibt, er ist stärker, er gibt mir Kraft und ich kann einen Schritt machen. Dann nicht hier einfach stehen zu bleiben, sondern das zu Ende zu gehen. Wenn er dir die Kraft gibt, Dinge zu überwinden, dann lass die Kraft fließen. Dann hör nicht auf. Bring es zu einem guten Ende. Du hast mich den Krieg im eigenen Land siegreich überwinden lassen und mich zum Herrscher über Nationen gemacht. Völker, die ich zuvor nicht kannte, unterwarfen sich mir. Und irgendwie wünsche ich mir, dass bildlich gesehen sich diese Worte auch für euch erfüllen. Jeder hat so seine eigene Welt, sein eigenes Ding, sein Wohlfühlbereich, da wo er zu Hause ist. Und da haben wir unsere Struggles. Da haben wir die Dämonen, mit denen wir kämpfen, was auch immer die sind. Wir haben unsere Kämpfe, jeder hat seine Kämpfe. Und jeder von uns darf erleben, dass Gott uns hilft, diese Kämpfe mit seiner Kraft zu überwinden. Und dann erleben vielleicht etwas, was auch David erlebt hat. Er hat nicht nur den Sieg im eigenen Land erlebt, auf einmal hat er gemerkt, dass sein Gebiet plötzlich viel größer ist. Dein Land größer ist. Dein Lebensbereich größer wird. Dass Dinge plötzlich möglich sind, vielleicht die du früher nie gedacht hättest. Wenn sie nur die Nachricht von meinem Siegen hörten, erwiesen sie mir schon Gehorsam. Menschen aus anderen Ländern zeigten mir Ergebenheit. Die fremden Völker hatte alle Mut verlassen und zitternd kamen sie aus ihren Festungen. Der Herr lebt. Der Herr lebt. Gepriesen sei mein Fels. Hoch erhoben sei der Gott meines Heils. Dieser wunderbare Gott. Er ließ mich Vergeltung üben. Er zwang Völker unter meine Herrschaft und rettete mich von meinen Feinden. Du hast mich über alle erhöht, die sich gegen mich stellten. Vor gewalttätigen Menschen hast du mich beschützt. Und darum will ich dich preisen vor den Völkern, Herr. Zum Ruhm deines Namens will ich dir Loblieder singen. Welch mächtige Taten vollbringt Gott zur Rettung und zum Wohl seines Königs. Wie groß ist die Gnade, die er seinem gesalbten König David und dessen Nachkommen in Ewigkeit erweist. Hier in diesen letzten Versen fiel mir auf, wie sehr David, schon nach der Zeit, aber wie sehr er betont, dass es Gott war, der ihm geholfen hat. Dass er alles Gute, was er im Leben erlebt hat, Gott zu verdanken hat. Dass er alle Siege, die er erlebt hat, Gott zu verdanken hat. Ich denke, David hätte locker sagen können, dass er letztendlich ein sehr erfolgreiches Leben gehabt hat und wirklich viel gemeistert hat und viel Wege gebracht hat. Und das ist echt cool. Es gibt Leute, die tun das momentan. Aber David tut es nicht. Im Gegenteil, er betont seine totale Abhängigkeit von Gott. Ohne ihn hätte ich das nicht geschafft. Und hier können wir auch von David lernen, immer dem die Ehre zu geben, dem die Ehre gebührt. Und Gott zu ehren, die Ehre zu geben, die er verdient. Und vielleicht sind euch so manche Passagen aus diesem Psalm ein ganz klein wenig bekannt vorgekommen. So ein Schild, und so rüstet mich zum Kampf. Und wir haben heute schon in Island gehört, dass ja Paulus und die Römer gerade einer dieser Verse da zitiert. Und diese berühmte geistliche Kampfausrüstung, die geistliche Waffenrüstung, das ist das Wort, genau, die geistliche Waffenrüstung. Ja. Also ich glaube, das, was da Paulus da geschrieben hat, ist eindeutig aus diesem Psalm inspiriert. Er sah das, was David hier geschrieben hat. Und David hat das über einen Rückblick auf sein Leben, das war das, was er erlebt hat. Aber Paulus sah es und dachte, okay, aber ich sehe noch etwas anderes, was vielleicht David gar nicht sehen konnte noch. Ich sehe, dass er da Dinge erlebt hat, die er im Real erlebt hat, die jeder Mensch in der geistlichen Welt jeden Tag erlebt oder erleben kann. Dass da noch etwas viel Tieferes dahinter steckt. Wenn ich also den Psalm 18 noch überfliege, dann spüre ich eigentlich mehrere Dinge. Ich spüre drei Dinge. Erstens einmal eine tiefe Begeisterung über Gott. David war begeistert von ihm. Mehrmals schreibt David, was für ein Gott. Und ich preise dich. Ich preise dich, das ist, was Fußballfans tun, wenn sie ihre Fußballmannschaft anfeuern und so weiter. Ja. Wenn die begeistert sind von ihrem Team, dann preisen sie das Team. Ja. Und David war begeistert von seinem Teamplayer. Das zweite ist eine tiefe Vertrautheit mit Gott. David vertraute Gott, hat sich als junger Mann dafür entschieden und viele Dinge erlebt, wo dieses Vertrauen auf die Probe gestellt wurde. Und am Ende kann David sagen, ich wurde nie enttäuscht. Am Ende im Rückblick konnte er sagen, ich wurde nie enttäuscht. Man kann Gott 100% vertrauen. Und das dritte, eine tiefe Abhängigkeit von Gott. David wusste, dass er voll und ganz von Gott abhängig war und es war okay. Es war okay. Er wusste, dass er immer wieder auch falsche Dinge machte. Aber er wollte den richtigen Weg gehen. Und hat immer wieder versucht, zurückzukommen auf diesen richtigen Weg. Und Gott, das sah es, was Gott sah. Und er wusste, er ist meine Stärke. Ohne ihn bin ich nichts. Aber er ist meine Stärke. Er bringt mich zum Leuchten. Er bringt die Finsternis in meinem Leben zum Leuchten. Und diese Abhängigkeit von Gott, die, so paradox es klingt, aber diese Abhängigkeit, die machte ihn frei.